SWR 2 Tandem mit Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau aus Stuttgart, die Menschen beibringt, wie sie andere besser überzeugen können. Unser Gast heute ist die Rhetoriktrainerin Gudrun Fey. Hallo und herzlich willkommen, Frau Fey.
Hallo.
Frau Fey, wenn jemand als Jugendlicher gerne Fußball spielt zum Beispiel, dann nimmt er sich vielleicht vor, ich spiele gut, ich will mal Fußballprofi werden. Andere fangen mit der Musik an, die merken, ich kann die Geige gut spielen, ich möchte mal irgendwas mit Musik machen. Wie war das denn bei Ihnen? War das Reden, das Überzeugen wollen irgendwie schon immer Ihre Stärke und vielleicht auch so eine Art Grundleidenschaft?
Ja, das kann man so sagen. Ich fiel schon in der Schule auf. Erstens mal, weil ich Hochdeutsch sprach. Ich bin in der Lüneburger Heide aufgewachsen. Und zum anderen,
Schule in Stuttgart,
genau. Ja. Weil meine Mitschüler meinten, ich hätte so eine tolle Stimme. Und dann habe ich mich mehr auch für meine Stimme interessiert und was ich damit machen kann. Da wollte ich zuerst zum Hörfunk. Und dann hat mich aber die Schauspielerei begeistert. Und ich habe dann auch eine Aufnahmeprüfung gemacht, die ich auch bestanden habe. Und dann wollte ich Schauspielerin werden, weil mich das Theater fasziniert hat. Also ich wollte also dann Schauspielerin werden. Aber zu der damaligen Zeit gab es noch nicht die Pille. Ich war schon verlobt mit 18 und dann wurde ich schwanger. Ja, und dann musste ich mich neu orientieren. Wir haben geheiratet und dann kam das zweite Kind gleich hinterher. Und dann sind wir nach Heilbronn gezogen und dann bin ich dort zur Volkshochschule gegangen und wollte eine Theatergruppe aufziehen. Und dann meinte aber der Leiter von der Volkshochschule, Sie sprechen so ein schönes Hochdeutsch. Also Sie können vielleicht doch eher einen Kurs übernehmen, wie lerne ich gut und richtig sprechen. Und dann hatte ich mir das überlegt, weil das ja etwas war, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, aber es hat gepasst und dann habe ich gesagt, wann wäre denn das? Und da hatte ich noch 4 Monate Zeit, mich vorzubereiten. Und Sprecherziehung hatte ich ja auch auf der Schauspielschule gehabt. Ja, und dann habe ich das gemacht. Es ist aber nicht mein Fokus, Menschen den Dialekt abzugewöhnen, denn ein Dialekt gehört für mich zur Persönlichkeit dazu. Ja, und die Leute wollten dann eben einen Aufbaukurs. Und das ging dann in Richtung freie Rede.
Frau Fey, vielleicht klären wir einfach mal zum Anfang der Sendung, was das eigentlich ist, Rhetorik.
Ja, Rhetorik ist das freie Reden vor Menschen im Unterschied zur Dialektik. Dialektik, das ist die Sparte Gesprächsführung. Also Rhetorik, in dem Wort Rhetorik steckt das Wort Rhetor, das ist der Redner. Und das bedeutet das Reden vor Publikum. Und das ist ja etwas, wo viele Menschen Ängste haben, Lampenfieber haben, weil sie meinen, sie könnten das nicht. Und mein Anliegen ist es, ganz im Sinne von Aristoteles zu zeigen, jeder Mensch ist rhetorisch und dialektisch begabt. Nur die einen lassen diese Fähigkeit verkümmern und die anderen, die merken, sie ist eine wichtige Fähigkeit und trainieren sie. Und ich helfe den Menschen, ihre rhetorischen Fähigkeiten zu entwickeln und auch zu vervollkommnen.
Vielleicht machen wir es nochmal ganz konkret, in was für Situationen man denn Rhetorik gebrauchen kann. Also Führungskräfte ist klar, da geht es dann um Vorträge, um Konferenzen oder sowas. Wie ist es denn im Alltag?
Naja, jeder von uns braucht Rhetorik und hat auch seine rhetorischen Fähigkeiten. Schon kleine Kinder versuchen ja Eltern davon zu überzeugen, dass sie noch ein Schokolädle wollen oder ins Kino wollen. Also wir lernen diese Fähigkeit schon von klein auf.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass Sie sich auch auf Aristoteles berufen.
Ja.
Diese klassischen Urfiguren, die großen Vorbilder der Rhetorik, welche Rolle spielen die denn bei Ihnen noch?
Eine ganz große Rolle. Das unterscheidet mich auch von anderen Rhetoriktrainern, dass ich als Basis die antike Rhetorik habe. Denn Aristoteles hat 3 Bücher über Rhetorik geschrieben und das sind wirklich die Grundlagen der Rhetorik. Und als ich mich mit Aristoteles befasst habe und auch mit der ethischen Problematik der Rhetorik, da hat mich das so begeistert, weil er auch erkannt hat, dass man mit 3 Dingen überzeugt, mit Ethos, Pathos und Pragma. Und dass Rhetorik mehr ist als verbale Gewandtheit.
Jetzt haben Sie gerade 3 Fachwörter genannt. Vielleicht erklären wir die einfach mal.
Ja, das Ethos, das ist das, womit Sie Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit erwecken. Und das zeigt sich auch durch Ihre äußere Haltung, durch den Blickkontakt. Und Pathos, die Leidenschaft. Und Pragma, die Sache. Also ein bisschen Sachkenntnis sollten Sie schon haben.
Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den man der Rhetorik ja auch manchmal vorwirft. Ja. Also dieses auf der einen Seite etwas Wissen über den Inhalt und dann die Art und Weise, wie man es verpackt, also an den Mann oder die Frau bringt. Ja. Was ist denn wichtiger eigentlich?
Naja, also Sie haben ja gemerkt, Aristoteles hat diese 3 Überzeugungsmittel. Aber man sollte die Sachkenntnis tatsächlich nicht überschätzen. Denn alles, was man jetzt anderen Menschen vermitteln möchte, das muss auch entsprechend verpackt werden, damit die Menschen auch zuhören und das annehmen und umsetzen.
Sie selbst, das merkt man Ihnen auch hier im Studiumgespräch, sind sehr überzeugt von dem, was Sie machen, und Sie wissen auch Bescheid.
Ja.
Dieses Überzeugtsein von dem, was man präsentiert, wie wichtig ist das denn für eine gute Rhetorik?
Das ist das Allerwichtigste. Und deshalb gibt es auch manchmal die Frage von Teilnehmern in Rhetorikseminaren, wie kann ich denn von etwas überzeugen, wo ich nicht überzeugt bin? Und da sage ich, da kommt es wirklich drauf an, dass man sich mit dem identifiziert, was man tatsächlich guten Gewissens vertreten kann.
Also machen wir es mal konkret. Bei der Tochter mit der Schokolade, da ist es klar, die soll nicht so viel Schokolade essen. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn man jetzt ein Auto verkaufen will? Also ist ja auch so ein Klassiker, Gebrauchtwarenhändler und muss jetzt einen Dieselwagen verkaufen. Also etwas, was extrem unpopulär ist im Moment.
Ja. Ja.
Wie soll der oder die da rangehen?
Ja, trotzdem kann das Dieselfahrzeug für den, der ein Auto kaufen will, das ideale Auto sein. Also mein Freund hat jetzt zu meinem Entsetzen ein Dieselfahrzeug, ein gebrauchtes, gekauft. Und ich habe ihm auch gesagt, wie kannst du nur?
Nicht? Aber Sie konnten ihn nicht überzeugen, davon abhalten.
Nein, er hatte schon den Vertrag unterschrieben. Nicht? Nur man muss dem Kunden das verkaufen, was den Kunden glücklich macht. Und das muss nicht etwas sein, was mich glücklich machen würde.
Jetzt nehmen wir nochmal eine andere Situation, Vorträge halten. Also auch so eine klassische Situation, in der man rhetorisch gut geschult sich präsentieren möchte. Über welche Kanäle kommunizieren wir da eigentlich? Also es gibt den Inhalt, aber gleichzeitig kommunizieren wir ja irgendwie unbewusst auch noch über andere Kanäle.
Ja, natürlich, über die Körpersprache. Und das ist auch etwas, was sich mit Videofeedback sehr schnell optimieren lässt. Denn wenn man vor Leuten redet, dann sind auf einmal die Hände ein wenig überflüssig. Man weiß auch nicht, wohin man gucken soll. Und wenn ich dann den Teilnehmenden gewisse Dinge verrate, wie sie am besten optisch rüberkommen, dann kann man das durch das Videofeedback sehr gut selbst beobachten. Ja, wenn ich jetzt aus der Mitte heraus mit den Händen agiere, wenn ich die Leute freundlich angucke, dann komme ich besser rüber, als wenn ich stocksteif da vorne stehe. Und dann natürlich die Stimme, dass man mit der Stimme auch moduliert und vor allen Dingen Pausen macht. Das ist etwas, was auch mir gerade schwerfällt, weil ich gerne viel sagen möchte. Und trotzdem ist dieses Sprechen auf Wirkung wichtig.
Also Pausen machen, das Tempo kontrollieren.
Und die Betonung. Denn damit erleichtern wir ja den anderen das Zuhören, damit die wissen, was ist wichtig.
Jetzt haben Sie Körpersprache angesprochen und dass man das trainieren kann.
Ja.
Das Spannende dabei ist ja auch, das merke ich an mir selber, wenn ich mit Ihnen spreche und über Körpersprache nachdenke, dann achte ich sofort auf meine Hände. Und dann werden die Gesten so ein bisschen unnatürlich. Was macht man denn, wenn so etwas, was ganz natürlich sein soll, verändert werden soll?
Naja, das ist für Sie eben jetzt unnatürlich, weil Sie gerade darauf achten. Und wenn ich dann aber eine Videoaufzeichnung mache, dann sieht die betreffende Person selbst, das wirkt ja gar nicht unnatürlich. Nur weil ich es bewusst mache, wirkt es auf mich unnatürlich. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wenn die anderen sagen, nein, das kommt natürlich authentisch rüber, dann ist es gut so.
Wir haben vorhin über drei Faktoren in der Rhetorik gesprochen. Also es gab die
Das Ethos. Genau, die sittliche Einstellung, dass man also mit Glaubwürdigkeit überzeugt. Und dann das Pathos, die Leidenschaft. Das ist das, dass man davon nicht nur überzeugt sein muss, sondern man muss das auch zeigen. Und das spielt dann auch wieder bei der Körpersprache eine Rolle und bei der Stimme, bei der Art und Weise, wie man spricht.
Dann gibt es natürlich noch eine Situation, die wir alle kennen. Also diese, ich muss eine Rede halten, vielleicht zum Geburtstag, einem runden Geburtstag eines guten Freundes oder zu einer Hochzeit, und ich will einen Vortrag halten. Und das muss ich jetzt vorbereiten. Was würden Sie denn empfehlen? Soll man sich da Stichworte machen? Soll man den Text richtig aufschreiben, ablesen oder sich einfach nach vorne werfen ins Ungewisse und völlig frei reden?
Naja, also völlig frei reden sollte man nicht. Man sollte sich schon vorher Gedanken machen, sich Stichworte notieren und dann vor allen Dingen die Einstellung ändern. Ich habe mir auch abgewöhnt zu sagen, ich muss eine Rede halten, denn in dem Augenblick, wo ich das Wort muss habe, da ist das Ganze schon negativ geprägt. Und deshalb sage ich, ich habe die Chance, eine Rede zu halten oder ich werde eine Rede halten, damit schon mal die Grundeinstellung stimmt, damit man sich mit Freude an die Vorbereitung macht. Und dann, klar, dann empfehle ich den Teilnehmenden, dass sie Stichworte auf kleine Zettel schreiben, so kleine Karteikärtchen, und dann das mal laut üben, anhand von Stichworten den Text so zu sprechen, wie sie ihn gerne haben möchten.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Gudrun Fey, Rhetoriktrainerin und Sachbuchautorin. Als Rhetoriktrainerin ist sie eine Pionierin in Deutschland. Sie ist nämlich seit 40 Jahren mit diesem Thema erfolgreich. Frau Fey, in Ihren Seminaren, wer kommt denn da eigentlich zu Ihnen?
Ja, also es sind ganz unterschiedliche Zielgruppen, also nicht nur Führungskräfte, sondern auch Angestellte, Selbstständige. Also jeder, der gemerkt hat, dass ihm die Rhetorik hilft, beruflich erfolgreicher zu werden.
In diesen Seminaren, da muss man sich, stelle ich mir so vor, sich zeigen vor den anderen. Ist ja klar, ja. Man muss reden üben.
Ja, ja.
Ist das schwierig eigentlich? Also fällt Ihnen das schwer und müssen Sie da richtig gegenarbeiten, um so einen guten Rahmen zu schaffen?
Also ich habe es zum Glück ja in der Regel mit Teilnehmenden zu tun, die freiwillig kommen, die also einen Leidensdruck haben. Und deshalb sind sie auch bereit, dann bereits die erste Übung, das ist die persönliche Vorstellung, mit der Videokamera zu machen. Und das hat sich als erste Übung bewährt, denn egal wie aufgeregt die Leute sind, ihren Namen wissen sie noch, ihren Beruf und wie alt sie sind und auch noch so ein paar Sachen, was sie in der Freizeit machen. Und diese erste Aufzeichnung, die zeigt vor allen Dingen, dass sie besser rüberkommen, als sie sich in dem Moment selbst fühlen. Und das ist eine wichtige Erfahrung, dass man eben den eigenen Eindruck, den man von sich hat, dass man den nicht übertragen kann auf andere. Und wenn Sie dann die Videoaufzeichnung sehen, dann kann ich Ihnen immer zeigen, dass Sie besser rüberkommen, als Sie sich in solchen Momenten fühlen. Und das gibt schon mal so ein Grundselbstvertrauen. Und darauf aufbauend bekommen Sie natürlich weitere Tipps zu Haltung, Gestik und Sprechweise. Sie bekommen dann von mir eine Powerrolle in die Hand, mit der Sie die Betonung üben. Also Powerrolle kann man sich vorstellen, eine zusammengerollte Zeitung. Ich meine, ich habe das professionalisiert, die Powerrolle sieht schicker aus.
Ein rhetorisches Zepter.
Das haben Sie wunderbar ausgedrückt. Und damit kann man dann die Betonung üben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, denn es ist durchaus ein Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ich jetzt am Küchentisch spreche und wie ich vor Publikum spreche, weil ich da mit einer stärkeren Betonung sprechen muss.
Sie haben es auch gerade nochmal nachgemacht mit dem Kugelschreiber in der Hand, haben Sie Ihrem eigenen Sprechtempo und einen Akzent versetzt.
Genau.
Jetzt haben Sie vorhin Aristoteles zitiert und haben gesagt, dass eigentlich, ich sag's mal sinngemäß, jeder rhetorisch begabt ist. Ja. Ist das Ihre Erfahrung aus den Seminaren? Kriegen Sie die alle so einen Schritt weiter?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was mich eben an Aristoteles und seiner Rhetorik begeistert hat, diese Aussage, jeder Mensch ist rhetorisch und dialektisch begabt, stammt von Aristoteles. Damit fängt sein Rhetorikbuch an. Also er war der Überzeugung, die ich dann übernommen habe, dass jeder diese Grundbegabung hat. Nur kommt es darauf an, dass man die auch entwickelt. Und in manchen Berufen, da ergibt sich das von selbst, wenn ich im Verkauf tätig bin. Aber wenn ich jetzt als Ingenieur arbeite oder auch ITler bin und mehr mit dem Computer jetzt kommuniziere, dann verkümmern diese Fähigkeiten. Und das sind dann die Leute, denen ich besonders gerne helfe, ihre rhetorischen Fähigkeiten zu entfalten.
Was sind denn so ganz normale, ständig auftretende Probleme, die Leute dann quasi mit diesen Seminaren angehen?
Na, das ist das Lampenfieber. Mhm. Dass sie aufgeregt sind und Angst haben, sich zu verhaspeln, ein Blackout zu kriegen oder sich auch lächerlich zu machen. Das treibt die Leute in die Rhetorikseminare. Wenn die kein Lampenfieber hätten, dann würden sie solche Seminare vermutlich nicht besuchen.
Wie äußert sich das denn konkret, dieses Lampenfieber? Und was können Sie da quasi als Tipps den Leuten an die Hand geben?
Ja, man kann das Lampenfieber in positive Energie umwandeln, indem man seine Überzeugung stärkt. Und in dem Augenblick, wo ich diese negative Energie umwandle in Engagement, und das kann man mit dieser Powerrolle eben sehr gut üben, in dem Augenblick ist das Lampenfieber eine Energiequelle. Und später, wenn man dann Freude am Reden gefunden hat, dann ist das eine Auftrittsspannung, die einen aber in eine freudige Erwartung versetzt. Und so kommt es gar nicht drauf an, das Lampenfieber total wegzubekommen, denn dann würde man ja langweilig rüberkommen, sondern dass man es wirklich nutzt als Energiequelle.
Also ein Beispiel für sowas wäre dann zum Beispiel ein Vortrag bei einer Hochzeit oder sowas und dann mit dem Lampenfieber irgendwie was Positives
machen. Ja, also das ist schon mal schwieriger, denn um das Lampenfieber in positive Energie umzuwandeln, braucht man ein Anliegen. Und je stärker dieses Anliegen ist, desto eher kann ich das Lampenfieber als Kraft knallen.
Also man muss schon sehr davon überzeugt sein, dass die Hochzeit das Richtige für den eigenen Freund ist oder die Freundin.
Ja, genau. Nicht? Aber da kann man dann oftmals mit Erlebnissen, die einem mit dem Brautpaar verbinden, kann man diese Lebendigkeit hineinbekommen oder auch dieses Engagement.
Ganz wichtig, stelle ich mir vor, ist auch der Anfang von einer Rede, von einem Vortrag. Wie schafft man es denn, so einen guten Start hinzulegen?
Ja, also da ärgert es mich immer, wenn die Leute anfangen mit, ja, ich darf Sie zu meinem Vortrag begrüßen und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist ganz schrecklich, dieser Einstieg, denn man muss nicht um Erlaubnis bitten. Man kann sagen, ich freue mich, dass Sie zu meinem Vortrag gekommen sind, denn die Leute erscheinen auch nicht, die sind nicht der Heilige Geist, die kommen einfach. Also das ist schon mal das Erste, was ich den Leuten abgewöhne. Und dann ist es wichtig, dass man zu Beginn einen Ohrenöffner bringt. Oder im Amerikanischen heißt es Icebreaker, dass man also etwas sagt, was die Leute zum Zuhören bringt. Das kann eine rhetorische Frage sein. Oder auch, dass man an die Vorstellung appelliert, stellen Sie sich vor, Sie hätten heute Morgen 100.000 Euro im Lotto gewonnen. Also da können Sie sicher sein, wenn Sie so einsteigen, dass Ihnen die Leute zuhören.
Jetzt haben wir gesprochen darüber, wie Sie in den Seminaren mit den Menschen umgehen. Das ist ja sozusagen die menschliche Seite des Ganzen. Und dann gibt es diese andere Seite, über die wir auch schon gesprochen haben, wo Rhetorik einfach zum Verkauf dient. Und da gibt es natürlich klassischerweise den Vorwurf an die Rhetorik, eben nicht überzeugen zu wollen, also mit Sachargumenten, sondern zu überreden. Wie stehen Sie denn so diesem Vorwurf, diesem impliziten Vorwurf gegenüber?
Ja, also es ist so, dass man seine Glaubwürdigkeit nie verlieren darf. Robert Bosch, der Gründer der Robert Bosch GmbH, hat gesagt, Geld verloren, nichts verloren, Vertrauen verloren, alles verloren. Also auch ein Verkäufer geht ein Risiko ein, wenn er jemanden etwas aufschwätzt, jemanden überredet. Denn wenn dieser Mensch dann hinterher merkt, dass er überrumpelt worden ist, dann erzählt er natürlich schlecht über dieses Verkaufshaus oder über den Verkäufer. Also es lohnt sich auf die Dauer nicht, die Rhetorik zu missbrauchen.
Ist Ihnen das wichtig in den Seminaren, quasi dieser ethische Imperativ gegen Manipulation?
Der ist mir ganz, ganz wichtig. Und da bietet eben Aristoteles eine Lösung, dass er eben der Meinung ist, dass die Vertrauenswürdigkeit die Basis ist, um überhaupt auf Dauer überzeugen zu können. Und das ist ja auch etwas, was nichts mit verbaler Gewandtheit zu tun hat. Und deshalb kann eben jeder Mensch überzeugen.
Also wir dürfen mit vollem Vertrauen bei von Ihnen ausgebildeten Verkäufern Waren kaufen.
Ja, absolut.
Im Zweifel auch ein Auto. Also es gibt ja nun auch Menschen, die sozusagen vielleicht mit einer eher schüchternen Persönlichkeit in ihr Seminar kommen und die ja eventuell quasi noch so eine goldene rhetorische Ader im Hintergrund haben. Also verborgene Stärken. Wie kommen Sie denn daran?
Ja, durch entsprechende Übungen, beispielsweise durch eine lebhafte Debattenübung zu einem spannenden Thema. Und da bekommen Sie Zwischenrufe. Und wenn man dann von der gegnerischen Seite Zwischenrufe bekommt, dann wird die rhetorische Fähigkeit damit gestärkt, weil man dann eben auch wirklich den Gegner, die Gegnerin überzeugen möchte. Und das ist eine Möglichkeit, um auch diese rhetorischen Fähigkeiten aus anderen Menschen herauszukitzeln.
Erleben Sie das ganz konkret an Teilnehmern, Teilnehmerinnen, dass die quasi sich vom Mäuschen dann zu so einer Art rhetorischen Löwen entwickeln?
Ja, durchaus. Das ist ja der Reiz an meinem Beruf. Gerade wenn ein Rhetorikseminar über mehrere Tage geht, und das ist für mich die Grundvoraussetzung, dann kann man diese Entwicklung nicht nur ich beobachten, sondern die anderen Teilnehmer und die betreffende Person natürlich selbst. Das macht das Ganze so reizvoll.
Frau Fey, Sie sind inzwischen heute 75 Jahre alt.
Nicht ganz.
Noch nicht ganz?
Nein, noch
74.
Nicht ganz. Ja,
Die Fakten sind wichtig, man muss die Fakten beherrschen.
Genau.
Sie sind heute 74 Jahre alt. Sie sind auch schon als die Grande Dame der Rhetorik in Deutschland bezeichnet worden. Vielleicht sprechen wir mal so ein bisschen über die Art und Weise, wie Sie da hingekommen sind. Also wir haben schon gehört, es ging darum, Jungschwaben Hochdeutsch beizubringen.
Was ich aber nicht wollte.
Was Sie nicht wollten.
So ist es.
Und Sie haben dann Schauspiel studiert als junge Frau. Warum sind Sie denn nicht direkt ans Theater gegangen
eigentlich? Naja, weil ich schwanger wurde.
Ja.
Ich wurde schwanger und dann war das Thema erstmal erledigt, zumal das zweite Kind gleich hinterher kam. Und so habe ich mich dann neu orientiert.
Und Sie haben dann angefangen zu studieren?
Ich habe erstmal das Abitur nachgemacht im Fernstudium. Und dann habe ich mit Kursen an der Volkshochschule in Heilbronn angefangen, wie lerne ich gut und richtig sprechen. Und daraus entwickelten sich dann Kurse zum Thema freies Reden vor Gruppen. Und da habe ich mich schlau gemacht, indem ich dicke Bücher über Rhetorik gelesen habe und habe gemerkt, da werden die antiken Autoren Aristoteles, Platon, Cicero zitiert. Und dann dachte ich mir, naja, die Sachen sind ja übersetzt worden, die kann ich ja auch lesen. Und dann fing die Faszination an für die antike Rhetorik, die mich jetzt mein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Also ich habe später dann auch über das ethische Dilemma der Rhetorik promoviert.
Im Fach Philosophie?
Genau, weil es eben so ist, wenn Sie was gegen den Boxsport haben, müssen Sie dann boxen können? Nein. Wenn Sie aber etwas gegen die Rhetorik haben, dann müssen Sie die Rhetorik besser beherrschen wie Ihr Gegner.
Und jetzt muss ich kurz nachfragen, Sie haben etwas gegen die Rhetorik?
Nein, aber
das ist das Dilemma der Rhetorik
das
quasi.
Das Dilemma der Rhetorik, jawohl, dass man eben, wenn man jetzt die Rhetorik als Herrschaftsinstrument, als Machtinstrument angreift und sagt, Rhetorik ist fui bae, dann müssen Sie ja dazu die Rhetorik selbst beherrschen.
Also ein Paradox, mit dem Sie sich in Ihrer Doktorarbeit auseinandergesetzt haben. Studiert haben Sie Philosophie, Linguistik und BWL.
Ja.
Also dieses BWL-Studium, Betriebswirtschaft, wie wichtig war das denn für Sie? Also als Trainerin mussten Sie sich ja positionieren, Sie haben ein eigenes Unternehmen, ein Institut aufgebaut.
Ja, das wurde erst später relevant, denn ich habe zwischendurch dann mal eine Hochphase gehabt als Trainerin. Da habe ich für den größten amerikanischen Seminarveranstalter in Deutschland gearbeitet, nur haben die Umsätze nicht gestimmt und deshalb hat sich CareerTrack dann ziemlich rasch aus Deutschland verabschiedet. Und als ich das dann schriftlich bekam, da saß ich dann heulend auf der Treppe. Wir hatten gerade ein Haus gekauft und ich hatte 80 bis 100 Seminartage für CareerTrack gemacht. Und wir wussten nicht ein und aus, wie wir das Haus finanzieren sollten. Und da kam ich auf die Idee, eben ein Unternehmen zu gründen. Und da habe ich meine älteste Tochter gewonnen, dass sie mit mir und noch einem anderen Trainer dann unser Unternehmen aufgebaut haben.
Also jetzt haben Sie es gerade erwähnt, man hat es Ihrer Stimme auch so ein bisschen angehört, dass Sie da in einer richtig schwierigen Situation waren.
Absolut,
auf einmal.
Absolut,
ist sowas auch für die Rhetorik, also aus für Ihre Art, sich auszudrücken, wichtig, wenn man so Erfahrungen sammelt, auch von schwierigen Situationen und die mal gemeistert hat?
Ja, natürlich. Klar, also das Zeigen von Gefühlen ist das, was die Leute dann auch zum Zuhören bringt, was sie fesselt, denn das ist ja immer das, was man gerne machen möchte, die Leute fesseln. Und das schafft man, indem man seine Gefühle zeigt.
Ein Sachbuch von Ihnen, das ist inzwischen in der 15. Auflage, das hat sich also sehr gut verkauft. Dieses Buch heißt Gelassenheit siegt. Und da geht es so ein bisschen darum, wie man mit Fragen, mit Vorwürfen, mit Angriffen souverän umgehen kann. Jetzt haben Sie gerade darüber gesprochen, dass man Gefühlen ihren freien Lauf lassen sollte, also die zeigen sollte.
Ja.
Stimmt es denn, was ich gelesen habe, was ich sehr lustig fand, dass der Auslöser für die Beschäftigung mit diesem Thema heftige Diskussionen mit Ihrem Mann waren? Und zwar so heftig, dass Sie dann tatsächlich mit Zeitungen nach ihm geschmissen haben und einmal sogar, ich zitiere jetzt, mit einem Stuhl?
Ja, weil ich eben die Wut bekam. Mein Mann war mir zu der damaligen Zeit argumentativ überlegen. Und dann habe ich die Kontrolle über meine Gefühle verloren. Und nachdem ich meinen Mann mal versucht habe, mit einem Stuhl zu bewerfen, wobei mir dann das lose Sitzpolster auf den Kopf fiel. Und dann mussten wir alle schrecklich lachen. Die Kinder haben das auch miterlebt. Und das war dann so ein Wendepunkt in meinem Leben, dass ich mir gesagt habe, ich werde nie wieder in so einer Situation mit Worten oder mit Taten gewalttätig werden, sondern ich werde erstmal ruhig sein. Ich werde ruhig sein und warten, bis der Spuk vorbei ist, bis ich merke, ich habe meine Gefühle wieder unter Kontrolle. Und dann erst reagieren. Und das ist auch das, was ich den Leuten vermittle, dass ich sage, es kommt nicht drauf an, schlagfertig zu sein, sondern wirklich erstmal Zeit zu gewinnen, damit man sich selbst beruhigt, damit auch der andere zur Ruhe kommt. Und dann kann man viel besser reagieren.
Also Rhetorik auch als ein Weg, die Zeitungen und die Stühle zu Hause zu schonen.
Ja, genau.
Aber Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, es ging ja auch um Ihren Mann. Mhm. Inwieweit hilft denn Rhetorik tatsächlich auch mit Konflikten umzugehen?
Ja, also es kommt drauf an, in Situationen, wo man eben angegriffen wird Und man möchte ja meistens schlagfertig reagieren, aber da fällt einem nichts ein, weil man blockiert ist, weil man dann eher gewalttätig wird. Aber es gibt die Möglichkeit, sich selbst zu behaupten mit kurzen Bemerkungen. Moment, fair bleiben, so nicht. Was konkret meinst du jetzt? Also mir ist es wichtig, dass man in solchen Situationen, wo man merkt, hoppla, jetzt könnte man sich um Kopf und Kragen reden, dass man mit kurzen Bemerkungen erstmal Zeit gewinnt, damit man dann wieder vernünftiger reagieren kann.
Also das ist dann Selbstbehauptung für Sie, aber es nimmt natürlich auch so ein bisschen die Luft raus aus diesem Konflikt.
So ist es, weil der andere dann vielleicht auch selber merkt, wenn ich zu ihm sage, fair bleiben, dass er gerade unfair war und dann vielleicht auch sagt, ja, das habe ich ja nicht so gemeint, nicht, aber Pünktchen, Pünktchen, und dann kann man sagen, ja, ja, ist ja schon recht, gell? Also man kann damit auch mal schon die Situation etwas besänftigen.
Sie sind als Rhetoriktrainerin eine Pionierin in Deutschland. Mhm. Erstens, weil Sie es einfach schon sehr lange machen, viel Erfahrung haben. Und zweitens auch deshalb, weil Sie die ersten Rhetorikseminare ganz speziell für Frauen gemacht haben. Mhm. Also Mitte der 80er Jahre fing das an. Warum war Ihnen das damals so wichtig, im Bereich Rhetorik gerade mit Frauen zu arbeiten?
Ja, weil damals eine gewisse Aufbruchsstimmung vorhanden war. Der Feminismus blühte und mir ist vor allen Dingen aufgefallen, weil ich eben sehr viele Männer in technischen Berufen in den Seminaren hatte und die Frauen waren dort immer Exotinnen. Und wenn man in so einer Rolle ist, dann kann man sich nicht voll entfalten. Und ich habe durch Zufall bei einer Veranstaltung, die von einer CDU-Frau initiiert wurde, für Frauen in der CDU, habe ich gemerkt, wenn Frauen unter sich sind, dass sie dann ihre rhetorischen Fähigkeiten viel schneller entwickeln und entdecken. Und da habe ich gemerkt, dass Rhetorikseminare für Frauen wirklich eine Möglichkeit bieten, dass Frauen auch in der Öffentlichkeit mehr den Mund aufmachen. Denn mir ist es öfter passiert, dass in Veranstaltungen die Männer das große Wort geredet haben und die Frauen saßen stumm daneben und das hat mich geärgert. Und deshalb habe ich mir geschworen, dass ich die Frauen rhetorisch trainiere, damit auch sie in der Öffentlichkeit den Mund aufmachen. Und es ist auch kein Wunder, dass Frauen etwas mehr Schwierigkeiten haben, den Mund aufzumachen, weil ihnen die Tradition fehlt. Den Frauen war ja schon seit der Antike der Mund verboten. Die durften ja gar nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Das Pauluswort beispielsweise, das Weib schweige in der Gemeinde, war ja an und für sich der Killer für die Frauen, die durften eben auch da nicht mehr den Mund aufmachen, wobei Paulus das wohl nur auf Frauen einer bestimmten Gemeinde bezogen hat. Aber auf jeden Fall, es war auch zu Zeiten Aristoteles verboten, dass Frauen in der Öffentlichkeit geredet haben.
Wie ist es denn heute? Also Sie haben angefangen in den 80er Jahren, Sie haben selbst drei Töchter, mit denen Sie auch ein Unternehmen geführt haben. Wie erleben Sie es da? Also ist das eine neue Generation von Frauen, die selbstbewusst auch in der Chefinnenrolle auftreten?
Ja, es hat sich sehr viel in der Richtung zum Positiven hin gewandelt, aber es ist immer noch nicht genug, wenn wir daran denken, dass wir im Bundestag heute viel weniger Frauen haben als noch vor einigen Jahren. Also es gibt noch viel zu tun, und da arbeite ich weiterhin dran.
Frau Fey, wir haben eigentlich viel Glück, großes Glück, dass Sie heute Abend bei uns sind. Sie waren nämlich bis vor kurzem in Taiwan.
Ja.
Warum waren Sie in Taiwan, privat oder beruflich?
Ich war mit einer Organisation in Taiwan, und zwar EWMD, das sind die European Women's Management Development Network, eine Frauenorganisation mit Managerinnen, mit Selbstständigen, mit Unternehmerinnen. Und wir haben eine Learning Journey nach Taiwan gemacht. Wir haben dort auch mit Vertreterinnen anderer Frauenorganisationen gesprochen. Aber wir wurden auch vom Bürgermeister von Kaohsiung empfangen. Wir hatten also einige sehr interessante Begegnungen.
Sie waren da vor Ort. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Frauen, wir haben eben auch über Frauen und deren Rhetorik, also sozusagen das Selbstbewusstsein, öffentlich aufzutreten gesprochen, haben Sie einen Eindruck bekommen, wie das in Taiwan ist?
Ja, also die Probleme sind weltweit die gleichen. Allerdings muss ich sagen, in Taiwan sind im dortigen Bundestag im Moment 38% Frauen und seit ungefähr 2 Jahren haben sie eine Präsidentin gewählt und diese Präsidentin hat eine Machtfülle vergleichbar mit dem amerikanischen Präsidenten. Sie ist also auch Oberbefehlshaberin des Heeres. Also von daher sind die Taiwaner da wirklich gut aufgestellt.
Jetzt sind wir so allmählich am Ende unserer Sendung angelangt. Wenn Sie für sich nach all diesen Jahren, in denen Sie Rhetoriktrainerin waren, zurückblicken, war das für Sie genau das richtige Rhetorik? Oder haben Sie im Nachhinein auch manchmal das Gefühl, so ein bisschen was Konkreteres wäre auch schön gewesen?
Also ich kann mir nichts Konkreteres vorstellen wie die Rhetorik. Und Menschen zu helfen, das ist etwas, was einem ja immer Spaß macht. Und deshalb werde ich das auch bis an mein Lebensende weitermachen. Menschen helfen, ihre rhetorischen Fähigkeiten zu entwickeln.
Also Sie haben da anderen Menschen immer beigebracht, wie man besser reden und überzeugen kann. Hat es auch Sie verändert?
Ja, natürlich. Ich habe auch dabei meine rhetorischen Fähigkeiten entwickelt und halte liebend gerne Vorträge, was ich früher nicht in dem Maße gemacht habe. Früher hatte ich oft den Eindruck, dass andere Menschen, auch meine Teilnehmer, dass die sogar besser reden können als ich. Und dann hatte ich für mich immer gesagt, naja, ich bin der Wegweiser, der den Weg weist, aber ich bin eben der Wegweiser, ich muss diesen Weg nicht selber gehen. Aber inzwischen habe ich gemerkt, dass mir das Reden vor Publikum eben auch sehr viel Spaß macht. Nicht nur das Beibringen, sondern eben auch das selber Reden.
Also das merkt man Ihnen auch an hier, finde ich, so wie Sie drüber reden, auch mit einem Lächeln im Gesicht immer. Also ein rhetorisch versierter Wegweiser. Also Rhetorik heißt gut anfangen, in die Rede kommen und natürlich auch gut aufhören. Also irgendwie einen schönen Schluss finden für eine Rede. Jetzt zum Schluss unserer Sendung. Was ist denn so ein Trick, wie man gut aus einer Rede rauskommt?
Also am Ende einer Rede kann man immer etwas hoffen oder wünschen. Also gute Wünsche für die Zukunft. Oder einen schönen Schlusssatz finde ich auch, wenn man sagen kann, meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, wenn Sie die Dinge umsetzen, die ich Ihnen in meinem Vortrag empfohlen habe, dann werden Sie Pünktchen, Pünktchen erfolgreich sein.
Also liebe Frau Fey, ich bin davon überzeugt, dass es eine schöne Sendung war mit Ihnen. Danke, dass Sie da waren.
Danke.